Neue Seiten auf Radio 1.
Und da sprechen wir jetzt über ein Buch, das es wirklich in sich hat. Und das liegt nicht nur daran, dass es viele, viele Seiten hat, nämlich 820, um genau zu sein, sondern weil es eine unglaublich faszinierende Geschichte erzählt. Eine Geschichte zweier Männer, die sehr verschieden sind und die dennoch ein gemeinsames Schicksal teilen. Sie sind eingesperrt in einem stalinistischen Gulag in der Sowjetunion. Der eine heißt Raphael Schermann. Er ist ein aus Krakau stammender Graphologe und Hellseher. So jedenfalls sagt er, dass er ein Hellseher sei. Der andere, Otto Haferkorn, ist ein junger deutscher Schriftsetzer und Kommunist. Ihre Geschichte erzählt Steffen Mensching in seinem Roman Schermanns Augen. Am 26. September, also nächste Woche, ist er zu Gast im Pfefferberg-Theater bei Literatur Live und wird den Roman vorstellen. Und jetzt ist er hier, das freut uns sehr.
Ja, das freut mich auch.
Steffen, du hast gerade so kritisch geguckt, als ich so ein bisschen umrissen habe, worum es geht. Habe ich einen Fehler gemacht?
Nee, du hast das sehr schön zusammengefasst,
finde ich. Naja, das ist sehr schwierig, ja, ne? Also irgendwie ein 820, der wirklich sehr facettenreich ist. Also ich habe zwar gesagt, es spielt im Gulag, aber es spielt eben nicht nur im Gulag, sondern es wird ein halbes Jahrhundert quasi erzählt, wenn man so will. Aber fangen wir mal an mit Raphael Schermann, Schermanns Augen, um die geht es. Raphael Schermann ist keine fiktive Figur, das ist jemand, den es wirklich gab. Wer war das?
Es war eine Berühmtheit in der sogenannten Zwischenkriegszeit in Wien vor allen Dingen. Der ist 1929 nach Berlin gegangen, dann 33, weil Jude, hat er Berlin verlassen, aus richtigen Gründen, nach Prag und Paris gegangen, dann wieder zurück nach Polen. Er ist in Krakow geboren und ihn hat es dann 1939 noch weiter in den Osten verschlagen, nämlich nach Lviv oder Lemberg. Mhm. Und dort wird er dann deportiert. Das ist die Grundgeschichte, kurz zusammengefasst. Der war in ganz Europa, in Amerika eine bedeutende Persönlichkeit. Viele, viele Leute haben ihn gekannt. Kokoschka, Adolf Loos, Karl Kraus, Sergei Eisenstein, Else Lasker Schüler. Also da kommt so der Kosmos von Figuren hinein, der in seinem Leben eine Rolle spielt. Ich habe ein Buch gefunden irgendwann vor vielen Jahren und habe dann geforscht, weil, wer war das wirklich, weil mich interessiert hat, war das nun ein wirkliches Genie als Hellseher. Ich bin kein esoterisch veranlagter Mensch. Was konnte der? Und der konnte, glaube ich, eine Menge und war auch ein Schlitzohr.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Und diese Geschichte wird eben erzählt. Er ist so eine ganz schillernde Figur. Der hat Faustdick hinter den Ohren und es hat aber auch einen Witz, also so wie du ihn erzählst. Erzählt, wie gesagt, also du hast schon angedeutet, eben auch ein Stück Jahrhundertgeschichte. Also er kennt Karl Kraus und deutet seine Schrift und so weiter. Also er ist Graphologe, ne? Also er, wo man sich fragt, ja, ist er das wirklich? Kann er wirklich aus Schrift lesen? Ist er einfach auch ein guter Menschenkenner, ne? Nun trifft er auf diesen Otto Haferkorn, ein junger Kommunist, Schriftsetzer, was mir sehr sympathisch ist.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Linotype, ja.
Ich habe oft an dich gedacht,
wenn
ich da. Tatsächlich, ja. Ich dachte, jetzt müsstest du eigentlich Marion fragen, die kennt sich da wirklich aus.
Da war ich total begeistert.
Ja, für mich war das alles angelesen. Du kannst mir nachher sagen, ob ich viele Fehler gemacht habe.
Nee, überhaupt nicht. Du hast das sehr gut, also auch wirklich mit dem Riemen und alles wunderbar erzählt. Also du kennst dich tatsächlich aus. Wer ist dieser, der ist ja nun eine fiktive Figur. Ja. Wer ist der? Also warum hast du ihn den zur Seite gestellt, beziehungsweise ihn auf ihn stoßen lassen?
Da haben sich für mich zwei sozusagen Projekte, Forschungsprojekte eigentlich verbunden. Einerseits diese Raphael Schermann-Geschichte, die auch die Geschichte der Esoterik ist, der Literatur in Wien und Berlin. Das ist so ein Paket. Und das andere ist, das habe ich seit vielen Jahren beschäftigt, ist die Lebensgeschichte von Maria Osten, einer Journalistin, die im Spanischen Bürgerkrieg war, mit Michail Koltsow, einem wichtigen russisch-sowjetischen Journalisten, liiert war, die Ernst Busch gut kannte, auch eine Geliebte war von Busch, Brecht gut kannte, und die im sowjetischen Exil gelebt hat, in Frankreich war, in Spanien war, wie gesagt, und dann als stalinistisches Opfer 1941 hingerichtet wird, als Spionin. Mhm. Deren Lebensgeschichte habe ich sozusagen mit dem Haferkorn verknüpft. Das ist die Geschichte auch der kommunistischen Emigration in Frankreich, in der Sowjetunion. Das war ganz wichtig, dass der nicht nur irgendwie ein Stichwortgeber ist, um den Schermann zu entlarven oder vorzufühlen, sondern dass der auch eine eigene Geschichte hatte und hat, die ihn sozusagen in die Sowjetunion getrieben hat. Und da kommen eben zwei ganz unterschiedliche Lebensentwürfe zusammen. Ein Mann, der sich für den individuellen Glücksanspruch eingesetzt hat. Das war Schermann, der glaubte, die Zukunft vorausschauen zu können oder das behauptet hat. Und jemand, der sich in diese Bewegung integriert hat, nämlich Haferkorn, der an das Menschenglück aller dachte, an die kommunistische Idee, der enttäuscht war, weil er sozusagen in ein solches Lager verfrachtet wurde, ohne zu wissen, warum. aber der immer noch glaubte, an der Zukunft zu bauen. Mhm. Also die Zukunft spielt ein wichtiges, ist ein wichtiges Moment in dem Buch. Welche Entwürfe hat man und wo scheitert man?
Das ist ja gerade jetzt so eine wichtige Frage, ne? Also so Zukunftsvisionen, an welche Zukunft wollen wir eigentlich noch, können wir noch glauben? Und wir sind gegen etwas, man kann ja aber auch mal wieder für etwas sein, ne?
Ja.
Genau, also das ist jetzt so einfach der Punkt.
Ernst Bloch spricht von sozusagen utopischer Unterernährung. Ja, das ist ein Phänomen, absolut, was in den 20er Jahren ganz stark war. Deswegen auch das Einhaken von populistischen, faschistischen Bewegungen, von radikalen Bewegungen, setzt genau an dem gleichen Punkt ein. Und in diesem Zeitraum ist auch eine Renaissance, eine ungeheure Konjunktur für Wahrsager, Graphologen, all diese Wundertäter waren auch Bauernfänger dabei. Ja, und absolut. Schermann ist sozusagen beides.
Ja, ja, genau. Der ist auch ein Menschenfänger, ne? Also der ist auch einfach der jemand, der Leute so in seinen Bann zieht.
Absolut. Und
so,
der wusste genau, wenn er irgendetwas erzählt, aus der Schrift eines Menschen etwas herausliest, dann war seine große Begabung, glaube ich, erstens Schriften zu kennen, vergleichen zu können. Und er hat an den Reaktionen der Menschen, am Augenzucken, an der Mundbewegung gemerkt, ist er auf dem richtigen Weg oder geht er in einen falschen? Und dann hat er umgeschwenkt und hat die andere Richtung eingeschlagen.
Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über dieses wirklich tolle Buch, Schermanns Augen. Spielen eine kleine Musik und dann geht's weiter.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Talking About a Revolution, das war Tracy Chapman auch schon, glaube ich, 1988 oder so. Toller Song, passt irgendwie auch ganz gut zu dem Buch. Ja, da geht es ja nicht direkt um Revolution, aber wir haben gerade über Utopien gesprochen. Steffen Mensching, Schermanns Augen, ist erschienen vor einer Weile und er wird lesen am 26. September im Pfefferberg Theater. Wir haben so ein bisschen erzählt über die Figuren dieser Gulag. Ne? Also die beiden treffen sich im Gulag, lernen sich dort kennen. Es ist ja, also ich weiß nichts über den Gulag, ne? Und du wusstest wahrscheinlich erst auch nicht so viel, ne? Also beziehungsweise erstmal, ne? Wenn man so eine Geschichte schreibt, man muss sich ja damit beschäftigen, muss das recherchieren. Wie war das da? Wie waren die Strukturen? Wie war da die Hierarchien? Hast du da sehr viel recherchiert? Also hast du das wirklich irgendwie fundiert rausgeholt oder hast du gedacht, wie könnte es gewesen sein?
Das Buch ist über 12 Jahre entstanden. Mhm. Bevor ich nach Rudolstadt gegangen bin, habe ich da schon angefangen. Dann habe ich es liegen lassen, weil ich viel zu tun hatte mit anderen Sachen und dann weitergeschrieben. Recherchiert habe ich in der ganzen Zeit. Mhm. Über das Gulag hatte ich schon viel vorher recherchiert durch dieses Maria-Osten-Projekt. Da wusste ich schon eine Menge. Das ist ein riskantes Manöver, über einen solchen Gegenstand zu schreiben, über den alle sagen, wenn man das nicht erfahren hat, kann man es eigentlich ja nicht. Der Text ist an dem Punkt, glaube ich, sehr sachlich. Ich habe versucht, viele Dinge, die dort abgelaufen sind, aus Autobiografien, aus historischen Darstellungen, aus Filmen, aus Erinnerungen aufzunehmen und wenig dazu zu dichten, was die eigentlichen brutalen Sachverhalte anging. Die Regeln im Lager sozusagen, die sind relativ authentisch geschildert und da habe ich auch nicht viel, wie soll ich sagen, Subjektivität hineingelegt. Die Subjektivität kommt da hinein, wo die Geschichten weitergesponnen werden, wo Figuren eine Psychologie erfahren. Das heißt, nicht nur die Häftlinge, sondern auch die Kommandanten, die kriegen eine Geschichte, die kriegen Motive, die irgendwie wichtig sind, dass das nicht nur irgendwie Stichwortgeber oder Pappfiguren sind oder Vertreter irgendeiner Ideologie, sondern Menschen, die irgendwie Impulse haben. Die Verbrecher, ein anderes wichtiges Kapitel in dem Buch, sind sozusagen die Urki, das sind die kriminellen Häftlinge, die mit den politischen zusammengelegt werden, aber viel mehr Macht haben im Lager. Andere Schwierigkeit, wie schreibt man über russische Schwerverbrecher, wie reden die? Das setzte voraus eine Menge Materialsuche und ja, der Versuch eben die Leute irgendwie in ihrer Widersprüchlichkeit zu schildern, nicht plakativ zu werden.
Wie ist denn das, also wenn du sagst, du hast 12 Jahre an dem Buch gearbeitet, also Recherche, Schreiben, ne? Was ist denn da, also gab es da so Momente, wo du sagst, okay, das ist jetzt, ich kann jetzt einfach, ich komme hier nicht weiter, ich weiß nicht wie oder so, gab es so einen Moment, also wenn man 12 Jahre an so einem Stoff arbeitet, wo man auch wirklich verzweifelt, du bist ja außerdem, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, du bist Intendant am Theater in Rudolstadt, ne? Du hast ja also wirklich auch einen Brotjob, der dich ja auch gut beschäftigt, ne?
Brotjobs sind wichtig, wenn man über so ein Lager schreibt, weil da ging es eigentlich nur um Brot. Ja, klar gab es so eine Punkte, wo man nicht weitergekommen ist, wo auch andere Arbeiten sich dazwischen geschoben haben. Aber die Recherche konnte immer weitergehen. Mhm. Es war also diese Recherche vor allen Dingen auch über den Schermann. Es gibt tausende Zeitungsartikel über den. Ich glaube, ich bin der einzige lebende Sherman-Forscher auf der Welt. Ich habe da Unmengen mehr Material, als dann in das Buch eingeflossen sind. Die Frage war vielmehr sozusagen, es zu bändigen. Auf was konzentriert man sich? Was lässt man weg? Welche sind die Schwerpunkte? Ich war in Lemberg, ich kenne Prag, ich kenne die Orte, an denen bestimmte Handlungen spielen, glaube ich, ganz genau. Das hat mir sehr geholfen. Es gab dann im Laufe der Recherche eben auch wieder Entwicklungen, wo man gesagt hat, hier passiert etwas, ich bin auf etwas gestoßen, das muss unbedingt eingebracht werden. Ich habe irgendwann eben mitbekommen, dass Sherman 1923 nach Amerika fährt, dort große Erfolge feiert und auf dem Dampfer, das ist durch Passagierlisten belegt, war gleichzeitig das Moskauer Künstlertheater mit Stanislavski an Bord. Ja gut, das waren die Fundesfressen, die musste ich dann irgendwie zusammenbringen.
Ja, aber das ist wirklich irre, ne? Und das meine ich eben, dieses Buch ist eben ganz viel, es erzählt viel Geschichte, es erzählt, wie könnte es im Gulag gewesen sein, eben durch die Figuren, die du da erfindest. Und es ist ein Roman über jemanden, den man gern kennenlernen wird. Also dieser Mensch kommt einem unglaublich nah und man denkt, okay, wie hast du ihn? Ein Schlitzohr, ne? Aber also ein sympathischer Typ und der es faustdick hinter den Ohren hat und wo man nicht weiß, den man eigentlich nicht 5 Meter über den Weg trauen kann und trotzdem möchte man gerne irgendwie mit ihm bekannt sein. Ging dir das auch so, dass du irgendwie gedacht hast?
Das sind beide mir sehr liebe Figuren geworden. Ja. Also der Sherman genauso wie dieser Junge, der natürlich mit all seiner Naivität und Blauäugigkeit da hineinstolpert und irgendwie auch natürlich einen ganz anderen Lebensentwurf noch vor sich hat. Der ist Mitte 20 und Sherman ist 66, also schon am Ende mehr oder weniger seines Lebens für die damalige Zeit, auf jeden Fall ein alter Mann. Und trotzdem kommen die irgendwie zusammen und schaffen es, sich gemeinsam da aus dieser Misere, aus diesem Schlamassel, wie Sherman gesagt hätte, sozusagen irgendwie rauszuziehen über einen langen Zeitraum. Und die Geschichte bleibt ja, glaube ich, auch bei allen Wendungen, die immer wieder passiert, sehr spannend. Also es ist kein Buch, wo sozusagen der Leidensdruck so extrem ist, der da ist in diesem Lager. Trotzdem gibt es eine Art von Widerstand mit Lachen, mit Witz und Intelligenz irgendwie gegen diese Verhältnisse anzukämpfen.
Absolut. Jetzt ist dieses Buch ja nicht ganz dünn. Ne? Es wurde zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung angekündigt, die dicken Bücher kommen. Da wurdest du mit 820 Seiten wie eine Drohung. Und es ist tatsächlich so, also das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber es wird konstatiert vom Börsenblatt, es gibt in Deutschland 6 Millionen weniger Leser. Mhm. Also Leute, die keine Bücher mehr lesen. Ne, aufgrund von, wissen wir, ne, Multimedia, Serien und so weiter. Was jetzt hast du 12 Jahre an so einem Roman gearbeitet. Er ist in der Welt, er wird überall gut besprochen und trotzdem denkt man, ja, aber die Leute sollen den ja lesen. Vor allem die 6 Millionen, die nicht mehr lesen, sollen ja vielleicht auch mal diesen Roman lesen. Wie geht's dir damit? Bist du da so lässig und sagst, okay, das wird nicht passieren oder?
Naja, was bleibt einem anderes übrig? Mhm. Man kann nur einen Gegenentwurf versuchen und dieser Gegenentwurf ist radikal. Der ist eben 800 Seiten stark. Es ist nicht der Versuch mit Kurzweil und knappen kleinen Texten irgendwie die Leute am Lesen zu halten, sondern ja, ich bin der Meinung, okay, es ist auch eine Provokation zu sagen, nee, stellt euch dieser Zeit, stellt euch und nehmt euch die Zeit in so eine Epoche, in so einen Lebenskampf irgendwie einzusteigen. Das ist nicht einfach. Das verlangt auch ein sich rausnehmen aus der Ablenkung. Man muss dann eben seine elektronischen Teile auch mal weglegen. Ich finde es richtig. Ja. Ich sag mal, das hat jetzt mit dem Inhalt des Buches nicht viel zu tun. Aber es ist auch ein Buch, wo zwei Leute auf das Mindeste reduziert sind. In der Ernährung, in dem Angebot, das sie fürs Leben haben. Das ist ein sehr armes, zurückgenommenes Existieren, was dort vorexerziert wird. Und ja, vielleicht ist das auch ganz gut, mal sich dem auszusetzen und zu sagen, man geht in eine wirklich ganz andere Welt und versucht seine Perspektiven irgendwie zu relativieren.
Dazu muss man sagen, das ist natürlich harter Stoff und es ist aber nicht hart zu lesen. Also wenn man angefangen hat zu lesen, man ist sofort drin und wird absorbiert von deiner Geschichte und von der Geschichte dieser beiden Männer. Und man kann nur sagen, 820 Seiten, die jede einzelne Seite und vor allem auch jeden einzelnen Cent wert sind. Ich glaube, 28 Euro kostet das Buch.
Ja, und es bleibt bis zur letzten Seite, glaube ich, auch interessant.
Absolut. Ja. So, ich bin noch nicht ganz durch, muss ich gestehen. Und Du bist da am 26. September im Pfefferberg-Theater.
Ja, ich freue mich. Es ist ja immerhin meine Geburtsstadt.
Es ist
und Haferkorn kommt auch aus Berlin, also der, für den ist es auch eine Heimkehr.
Okay, also gehen Sie, wann geht denn das los am 26.?
Ich glaube um 19.30 Uhr.
Um 19.30 Uhr, Literatur live, wenn nicht, gucken Sie nochmal auf der Seite von Literatur live nach. Wir präsentieren das auch Radio 1, das deswegen ist, toll, ist ja. Steffen Mensching auch hier, ja. Aber vor allem wegen dieses großartigen Romans. Dankeschön, dass du da warst, Steffen.
Danke. Tschüss.